Na, hier vorne, oder was?
Genau. Ja, hier vorne.
Sollen wir ein bisschen Abstand?
So, ich wollte dich mal ein paar Fragen stellen.
Darf ich dann auch zurückfragen?
Kannst versuchen.
Hau raus.
Aber ich bin heute der Moderator.
Okay.
Also ich stelle die Fragen.
Okay. Nächste Woche moderiere ich.
Und dann können wir die Rolle tauschen. Ja? So, was denn, das ist dein erster Predigt im Amt.
Ja.
Also, erste Frage. Was hast du gedacht, als du gewusst hast, du würdest hier predigen?
Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, oh, was sollst du denn überhaupt predigen? Das war so der erste Gedanke, genau. Ja. Ja. Und habe gedacht, das ging jetzt schneller als gedacht. Das war das zweite, weil eigentlich hatten wir ja geplant, ich komme ja so an und im Oktober und so. Und dann
genau. Auf einmal müsstest du
ja, zack. Ja, genau, zack, spontan. Ja, genau. Ja.
Und wie war dein Eindruck heute, als du hier reinkamst?
Es war total ungewohnt, weil normalerweise komme ich so kurz vor 11 hier reingetrudelt. Ich weiß nicht, ein paar von euch auch. Und jetzt war ich heute Morgen mit Joscha schon um 9 hier und das war irgendwie, es war total schön, diese Vorbereitung mitzuerleben, zu sehen, die Leute bauen auf. Ich hatte keinen Plan, ich saß hier nutzlos, aber irgendwie glücklich.
Ja. Ja. Nutzlos und glücklich.
Ja.
Okay, gut. Ich bin sehr gespannt, was du heute auf dem Herzen hast.
Mhm.
Und ich wünsche Gottes Segen für dem, was du jetzt sagen wirst, dass er dich einfach leitet.
Mag ich. Da ich jetzt gleich ein bisschen was sagen werde und ihr dann einfach richtig gemütlich sitzen könnt und einfach das alles so ein bisschen auf euch niederprasseln lassen könnt, habe ich gedacht, dann stehen wir doch zum Anfang der Predigt nochmal auf. Ich lese uns den Predigttext aus der Bibel vor, aus unserem Wort Gottes, aus dem Johannesevangelium, der ein bisschen was über Jesus erzählt hat. Und das ist ziemlich am Ende. Also da ist eine Menge passiert, der eine oder andere kennt vielleicht die Story. Genau, und Jesus ist gestorben, ist auferstanden und dann ist er Leuten begegnet, damit die auch glauben können, er lebt. Ich lese aus Johannes 21 die Verse ab Vers 15. Sie saßen zusammen bei einem Feuer und aßen miteinander. Da sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte Jesus ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Pass auf meine Herde auf. Zum dritten Mal fragte Jesus ihn: Simon, oder Joscha, Sohn des Andreas, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde auch Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hat: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt doch alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe und leite meine Schafe zur Weide. Amen. Ja, setzt euch gerne wieder, ne? Es ist früh am Morgen. Die Jünger sitzen um Jesus und essen mit ihm. An diesem Morgen hatten sie Erstaunliches mit Jesus erlebt. Nach einer erfolglosen Nacht war ihnen der Auferstandene erschienen und hatte sie mit einem überwältigenden Fischzug wunderbar versorgt. Nun sitzen sie um ihn geschart, schauen ihn an und essen mit ihm. Eigentlich müsste alles klar sein, denn Jesus ist in ihrer Mitte. Doch bei diesem Frühstück mit Jesus, da sitzt einer, dem will der frisch geröstete Fisch nicht so recht schmecken. Immer wieder gehen seine Gedanken zurück zu jenem Ereignis vor ein paar Tagen. Da hat er ebenfalls an einem Kohlenfeuer gesessen. Es war ungefähr um die gleiche Tageszeit gewesen in den frühen Morgenstunden. Ja, er erinnert sich genau, die Nacht war bitterkalt gewesen. Das Feuer im Hof des Gerichtspalastes strahlte eine wohltuende Wärme aus. Außerdem konnte er von dort die Gerichtsverhandlung genau verfolgen. Er hatte sich deshalb unter die Sklaven des hohen Priesters gemischt, die um das Feuer herumstanden und sich wärmten. Doch irgendwer musste ihn erkannt haben. Denn er hat ihn gefragt, sag mal, gehörst du nicht auch zu den Leuten, die mit diesem Jesus von Nazareth umhergezogen sind? In dem Moment war es ihm heiß und kalt über den Rücken gelaufen. Und ehe er richtig überlegt hatte, hat er Nein gesagt. Dreimal hatte er in jener Nacht Nein zu Jesus gesagt. Dann hatte der Hahn gekräht und da war ihm bewusst geworden, was er getan hatte. Er hatte dreimal seinen Freund verleugnet. Dreimal so getan, als würde er Jesus nicht kennen. Diese ganze Geschichte steht ihm vor Augen, als er jetzt wieder an diesem Kohlenfeuer sitzt. Diesmal nicht im Hof des Gerichtspalastes von Jerusalem, sondern am Ufer des Sees Genezareth. Wie er da hingekommen war? Naja, in der Zwischenzeit war einiges passiert in Jerusalem. Die Römer hatten Jesus am Tag nach der Gerichtsverhandlung gekreuzigt und umgebracht. Aber nach 2 Tagen ist er von Maria Magdalena gesehen worden. Lebendig. Und am Abend desselben Tages ist Jesus auch bei ihnen, mitten im Kreis seiner Jünger, aufgetaucht. Und nach 8 Tagen auf einmal noch einmal. Das hatte in Jerusalem für ganz schön großen Wirbel gesorgt, denn normalerweise bleiben tote Menschen tot. Als der Boden in Jerusalem zu heiß wurde, hatte er den anderen vorgeschlagen, hey Leute, lasst uns nach Galiläa gehen. Dort lagen noch ihre Fischerboote verwaist am Ufer. Und zusammen mit seinen 6 Freunden hat er wieder zu fischen angefangen. Und da begegnete ihnen der auferstandene Christus zum 3. Mal. Nach einer erfolglosen Nacht und nach einem wunderbaren Fischzug durch Jesus. Und nun sitzt Jesus mit ihnen am Kohlenfeuer, direkt neben Petrus. Viele wichtige Dinge hat er ihnen schon mitgeteilt, aber jene dunkle Stunde aus dem Hof des Gerichtsgebäudes hat er bisher mit keiner Silbe erwähnt. Petrus sitzt still am Feuer und denkt nach. Ob Jesus ihm jemals vergeben würde, was er damals getan hatte, dass er ihn einfach so verleugnet hat? Denn da war doch dieses Wort, was Jesus mal bei ihnen gesprochen hat, hey, wer mich verleugnet vor dem Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Unausgesprochen steht diese Frage zwischen ihm und Jesus und er wagt nicht, Jesus danach zu fragen. Und weil Petrus den Mund nicht aufbringt, kommt Jesus ihm mit einer Frage zuvor. Die Frage Jesu lautet nicht, Petrus, siehst du ein, wie du dich benommen hast? Auch nicht, hey, willst du dich künftig bessern? So hätten wir vielleicht gefragt. Jesus spricht ihn ja auch nicht vorwurfsvoll an. Siehst du, Petrus, ich hab's dir doch gesagt. Hab dir doch vorher schon gesagt, dass du mich 3-mal verleugnen würdest. Aber du hältst dich ja für was Besseres, wolltest nicht hören. Nein, so spricht Jesus nicht mit Petrus. So spricht Jesus übrigens mit niemandem. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Jesus fragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich mehr lieb als die anderen? Und innerlich zuckt Petrus zusammen. Mehr als all die anderen. Da lag der wunde Punkt in seinem Leben, denn er wollte immer der Erste sein, besser sein, es besser machen als die anderen. War er nicht der Erste, der ein Bekenntnis zu Jesus abgelegt hatte? War nicht er es, der seinen Herrn mit seinem Schwert verteidigen wollte? Schlich er ihm irgendwie nicht nach in dieses Gerichtsgebäude, als alle anderen geflohen waren? Aber wie kläglich hat er versagt, als es darauf ankam, sich zu Jesus zu bekennen, hat er so getan, als ging ihn dieser Jesus überhaupt nichts an. Simon, hast du mich mehr lieb, als mich die anderen lieb haben? Die Frage Jesu rührt an die menschlichen Regungen in der Brust des Petrus, an seinen Ehrgeiz und an seine Eifersucht. Und wenn es in diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus um Seelsorge geht, dann geht es eben auch um die innersten Regungen in der Seele von Petrus. Und deswegen nimmt Jesus diesen Simon Petrus so, wie er ist, mit seinem Ehrgeiz, mit seinem besser sein wollen als die anderen. Und er blendet das nicht aus. Manchmal trägt man ja heimlich diesen Gedanken mit sich rum. Ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, dieses, oh, ich würde es gern besser machen. Und manchmal auch dieses, ich würde es gern besser machen als die da. es nicht nur besser machen und mich weiterentwickeln und auf mich schauen, sondern besser sein als andere. An Jesus glauben und ihm nachfolgen ist aber kein Wettbewerb, den ich irgendwie mit anderen in meinem religiösen Leben ausfechte. Wenn ich Jesus nachfolge, dann geht es nicht um Gebetsskills oder Lehrfähigkeiten, es geht nicht um besser Wissen oder bessere Noten, die wir uns dann verdienen. Es geht um Liebe und Vertrauen, um Beziehung, Partnerschaft, um was unglaublich Intimes und in jeder Hinsicht unnachahmlich Individuelles. Es geht um deine persönliche Beziehung mit unserem dreieinen Gott, dem Schöpfer der ganzen Welt. Und er macht es unnachahmlich, unglaublich persönlich und einzigartig für dich. Und die Art und Weise, wie Jesus mit dir seinen Weg geht, den kannst du nicht mit anderen vergleichen. Es ist dein Weg, es ist deine Geschichte mit deinem Gott, mit unserem Gott. Und offensichtlich hat Petrus das verstanden. Ein großspuriges, ja, ich hab dich mehr lieb als die anderen, kommt ihm nicht über die Lippen. Ganz bescheiden, beinahe kleinlaut, antwortet der Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie einen guten Freund. Eine Zeit lang bleibt es still zwischen den beiden. Dann fragt Jesus ein zweites Mal, jetzt fällt dieser ganze Vergleich mit den anderen Jüngern weg. Nun geht es nur noch um Petrus, um ihn allein und um ihn ganz persönlich. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Jesus geht damit einen Schritt tiefer in ihre Beziehung hinein. Er sagt damit, hey, ich will nicht mehr wissen, ob du mich mehr liebst oder genauso liebst wie sonst jemand. Ich will einfach nur wissen, ob du mich liebst. Denn wenn man aufrichtig liebt, dann schielt man nicht nach anderen. Dann geht es nur um einander. Wenn man liebt, dann liebt man eben ohne Hintergedanken oder Nebenabsichten, ohne Vergleiche, sondern man sieht, was vor einem ist. Simon, hast du mich lieb? Und wer so fragt, der ist an dem Gefragten aufs Höchste interessiert, so wie nur ein Liebender an einem interessiert sein kann, weil der Gefragte und seine persönliche Antwort einfach alles bedeuten in dem Moment. Und so spricht schon aus dieser ganzen zweiten Frage Jesu ganze Liebe. Und wieder antwortet Petrus ruhig und bestimmt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie man einen guten Freund lieb hat. Kleiner Exkurs, das griechische Wort, das Petrus hier als Ausdruck für Lieben benutzt, ist Phileo. Und Phileo drückt im Unterschied zu Eros, das man aus anderen Kontexten kennt, eben keine romantische, erotische Liebesbeziehung aus, sondern es geht um eine Liebe, die zwischen richtig guten Freunden entsteht. Weggefährten. Sowas, wie man, was man hat zu der eigenen Familie, zu Geschwistern. Und Petrus antwortet Jesus deshalb, ja Herr, du weißt, dass ich dich als meinen Freund ansehe und dass ich dich lieb habe, wie man einen guten Freund, wie man seinen besten Freund, seine beste Freundin lieb hat. Und wieder ist es ruhig zwischen den beiden. Denn diese Antwort, dieses Bekenntnis von Petrus ist so ganz anders als damals vor vielen Jahren. Und im Stillen fragt sich Petrus, nimmt Jesus ihm das trotz allem ab, was geschehen war? Ist zwischen uns wieder alles okay? Oder habe ich es vielleicht verbockt? Gib mir Jesus noch mal eine Chance oder war es das mit unserer Freundschaft? Petrus ist sich unsicher. Und da fragt Jesus den Petrus zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wird betrübt und traurig, weil sein Herr ihn zum dritten Mal fragt, als ob er ihm misstraue und ihm kein Wort mehr glaube. Aber indem Jesus dreimal nachfragt, spielt er auf unnachahmliche Weise behutsam auf diese dunkle Stunde im Leben des Petrus an. Dreimal wurde Petrus gefragt, ob er nicht auch zu diesem Jesus gehört, und dreimal hat er damals Nein gesagt. Jesus übersieht nicht, was damals geschehen war. Er tut nicht so, als habe es diese dunkle Stunde im Glauben des Petrus nie gegeben. Er sagt nicht sowas wie, was soll's oder vergiss es oder schwamm drüber. Jesus kommt auf genau diese Schuld zu sprechen, aber die Art und Weise, wie er es macht, ist einfach unglaublich fantastisch. Denn die Seelsorge Jesu berührt auch die dunklen Stellen in unserem Leben und manchmal mit Worten, die wir niemals erwartet hätten. Und auch die dunklen Stellen in unserem Glauben spricht Jesus so an. Jesus stochert eben nicht in der alten Geschichte rum, er rührt das Stinkende nicht auf und rechnet dem Petrus nichts vor, er rechnet auch nicht irgendwie eiskalt mit ihm ab. Er fragt ihn ein drittes Mal, hast du mich lieb, wie man eben einen Freund lieb hat. Und damit zeigt Jesus diesem Petrus, hey, pass mal auf, Petrus, ich kenne dich ganz genau. Ich nehme ernst, was damals zwischen uns passiert war und ganz ehrlich, cool war das nicht. Aber ich bin trotzdem noch an dir interessiert. Das hört doch wegen diesen Enttäuschungen, die ich jetzt erleben musste, nicht einfach auf. Sondern gerade weil du mir wichtig bist und du mir nicht egal bist, deswegen ist mir nicht egal, was damals passiert ist und deswegen ist mir auch nicht egal, wo wir jetzt stehen und deswegen ist mir auch nicht egal, wie du jetzt zu mir stehst. Auf deine Liebe zu mir, da lege ich Wert drauf und das möchte ich wissen und von dir hören. Es ist schon eine ganz besondere Art, wie Jesus mit unserer Sünde fertig wird. Jesu Liebe ist nämlich nicht schlampig, sondern sehr genau, präzise. Sie tut nicht so, als sei nichts Schlimmes vorgefallen. Vielmehr lässt uns Jesu Liebe erkennen, wo und wann wir an ihr schuldig geworden sind. Und wenn Jesus unsere Schuld und Sünde anspricht, dann macht er das mit seiner ganzen barmherzigen Art. Mit diesem gütigen und nachsichtigen Blick, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, wenn ich Mist gebaut habe und bei meinen Großeltern war und meine Oma mich angeguckt hat, dann hat die genau mich angeguckt und ich habe gesehen, Kacke, du hast es gesehen. Und dann war immer so, sie hat so Krähenfüße um die Augen gehabt, einfach von ihrem gütigen Lächeln. Und sie hat mich angesprochen drauf. Und es war eine Art, wie sie mich angesprochen und angeschaut hat, die mich hat spüren lassen, hier geht es nicht drum, mich jetzt zu verteidigen oder dem auszuweichen, sondern bei Oma darf ich einfach sagen, ja, war doof. Tut mir leid. Nur, wo uns einer mit so einer Liebe anspricht, da bauen wir keine Mauern auf. Meinen nicht mehr, wir müssten uns irgendwie verteidigen und rechtfertigen oder ausfliehen. Gegen Schuldvorwürfe, wenn dann jemand so, ne, oder Anschuldigungen, da machen wir zu, da verbocken wir. Und dann versuchen wir uns schnell rauszureden, die Sache irgendwie zu vertuschen oder zu rechtfertigen, Gründe zu finden oder Erklärungen, warum, wie. Aber genau damit werden wir unsere Schuld ja nicht los. Heilsam, so dass wir sagen können, hey, wir können wieder neu zu uns stehen und aufatmen. Heilsam ist eine Einsicht in das eigene Versagen dann, wenn es eben von dieser Liebe hervorgerufen und aufgefangen wird. Und gerade weil die Liebe alle Sünde zudeckt, können wir uns von der Liebe Jesu die dunklen Stellen in unserem Leben auch zeigen lassen. Das bleibt aber bestehen und das halte ich dir nicht vor und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht. Das ist ja trotzdem irgendwie ein schmerzhafter, beschämender Vorgang, weil man ja die Maske fallen lässt und merkt, okay, ich bin nicht fehlerfrei und das ist nicht immer ein schönes Gefühl. Manchmal schämt man sich für das, was man da gemacht hat und das tut einem weh, das macht einen traurig. Und so löst die zarte Frage, hast du mich lieb, als Jesus sie zum dritten Mal stellt, bei Petrus eine tiefe Traurigkeit und Beschämung aus. Man hört es aus der Antwort des Petrus heraus, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und zu dem anderen sage ich jetzt nichts mehr. Petrus sagt damit, Jesus, du kennst mich genau. Und das Urteil darüber, ob ich dich liebe, steht allein dir zu. Ich will jetzt nicht nochmal so kommen wie damals, vor so vielen Jahren, so großspurig und vorlaut, denn du kennst mich gut genug, dass du weißt, ich kann dir meine Liebe zu dir nicht garantieren. Ich würde es manchmal gerne machen. Mich nach vorne stellen und sagen, hey, nur noch du, Jesus. Alles andere ist Nebensache, alles andere ist egal, nur noch du und ich, mein Leben lang. Und wir beide rocken das, was hier ist. Würde ich manchmal. Aber ich habe bitter erlebt, dass es Zeiten in meinem Leben gibt, wo ich das nicht mehr voller Inbrunst sage. Ich habe bitter erlebt, dass ich manchmal nicht mehr zu dir stehe. Und Jesus, ganz ehrlich, so gern ich es würde, ich kann dir meine Liebe zu dir nicht garantieren. Garantie für meine Liebe zu dir ist und bleibt allein und wird immer sein, dass du mich durchliebst, dass du nicht aufhörst, mich zu lieben. Und wenn du mich weiterhin wert achtest, dein Jünger zu sein, so bin ich dir von Herzen dankbar dafür und zugleich zutiefst beschämt, beschämt über deine Liebe. Denn ich habe sie nicht verdient. Und das weiß ich nun tiefer als zuvor, denn deine Liebe steht im Kontrast zu diesen dunklen Stellen. Ich habe es nicht verdient. Und dass du mich trotz allem, was zwischen uns passiert ist, immer noch lieb hast, immer noch mit mir sprichst, immer noch mein Freund sein willst, immer noch zu mir hältst und mich nicht aufgibst, dafür finde ich vielleicht keine Worte außer Danke. Weißt du, für mich gehört diese Geschichte, und es ist immer so ein bisschen schwierig, sich welche rauszunehmen, aber es gehört für mich zu einer der schönsten Geschichten im Neuen Testament, weil es so ein einzigartiges Gespräch ist, wie Jesus mit jemandem umgeht, auf ihn zugeht, der ihn enttäuscht hat. Wie er ihn abholt, aufbaut und ihn auch neu ausrichtet und ihm nochmal deutlich macht, um was es hier geht. Es geht eben nicht darum, dass du immer alles richtig machst, deine Entscheidung immer richtig triffst. Es geht auch nicht darum, dass dir nie so dunkle Stellen im Leben passieren. Hey, ich würde es dir gönnen von ganzem Herzen, aber ich vermute, dass es auch bei dir Dinge gibt, wo du denkst, Alter, die du verstecken willst, vergessen willst. Ich selber weiß, wie es ist, manchmal dazustehen und das nicht mehr voller Inbrunst sagen zu können, Jesus, du bist alles, wofür ich lebe. Ist so. Aber diese Geschichte macht mir Hoffnung, dass dieser Jesus in genau diesen Momenten auch so auf mich und auf dich zukommt. Uns eben nicht beiseite lässt und sagt, okay, dann nehme ich halt andere, mit denen ich mein Reich der Liebe hier aufbaue. Sondern seinen Blick zu dir, zu mir wendet und sagt, hey, dich will ich dabei haben, immer noch, daran hat sich nichts verändert. Ich will immer noch, dass du zu mir gehörst. Und ich will dir auf diese neue Art und Weise zeigen, was Gnade wirklich bedeutet. Es bedeutet, ich höre niemals auf, dich zu lieben. Und es gibt nichts, was du von mir verbergen musst. Vielleicht sind gerade Dinge in deinem Leben passiert oder es kommen nochmal Erinnerungen hoch und du merkst, hey Mensch, ich würde ganz gerne, dass ich da was mal mit Gott bereinigt kriege. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, dann gehe ich davon aus, dass du weißt, wie du gleich im Stillen mit ihm reden kannst. Vielleicht ist es auch neu für dich, dann mache ich einfach Mut. Werd still und richte deine Gedanken, das, was du gerne mal sagen würdest, an Gott aus. Und sag das im Stillen, in deinem Kopf. Denn Gott ist selbst mit seinem Geist hier und er hört deinem Geist deinen Gedanken zu. Wenn du es ihm öffnest und ihm sagst, hey, bitte hör mir zu. Es ist nicht so, dass er da rumwurschtelt, sondern wenn du sagst, Jesus, ich würde gerne mit dir sprechen im Stillen und dir meine Gedanken geben, dann hört er dir zu. Wir haben jetzt einfach mal kurz diese Zeit, eine Stille, wo du mit Jesus drüber sprechen kannst und dann bete ich nochmal. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns abholst, neu in deine Gegenwart. Uns aufrichtest, so wie Petrus, und uns klar machst, du kannst was mit uns anfangen. Du hast eine Berufung für Petrus gehabt, weide und führe meine Schafe. Und er wurde zu so einem großen Leiter deiner Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass du diese Berufung neu in unser Leben sprichst und uns zeigst, der, der zu mir sagt, ich habe dich auch lieb, mit dem werde ich den Weg gehen. Über dem steht deine Berufung. In Jesu Namen, Amen. Amen. Amen.